stellen, begehrst du Gottes Gegenwart. Aus Jesaja 63, Vers 19 und Jesaja 64, Vers 1. Ich möchte gerade nur mal diesem Gedanken folgen. Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Ach, dass du die Himmel zerrissest, Jesaja 64, 1, herabstiegest, so dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Eine andere Übersetzung sagt, ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführest, um zu helfen. Jesaja hat zwei Dinge hier zusammengebracht. Zum ersten stellt er fest, dass es eben hier in der Gemeinde Israel einen Zustand gibt, in dem der Eindruck erweckt wird, als wenn dieses Volk nicht von Gott geleitet und geführt ist und beeinflusst und gesegnet ist. Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast. Das heißt, der göttliche Einfluss war absolut zu vermissen. Sie hatten zwar den Namen, dass sie Gottes Volk sind, aber sie lebten so, als wenn Gott sie nicht lenkt und leitet und beeinflusst. Und das nicht erst kürzlich, sondern von alters her. Und alternativ dazu bringt er eine Sehnsucht hervor und drückt sie so aus, ach, dass du die Himmel zerrissest und herabstiegst. Er wünscht sich eine Änderung dieses Missstandes. Dahinter steckt Sehnsucht. Im Neuen Testament wird einmal gelehrt, dass derjenige, der dem Himmelreich Gewalt antut, es an sich reißt. Wenn wir solche Verse lesen, entdecken wir, es gibt eine Dimension des Begehrens nach Gottes Gegenwart, das davon gezeichnet ist, dass sich Umstände ändern, dass Hilfe Gottes sichtbar wird. Dieses pragmatische Begehren der Gegenwart Gottes ist eine Sache. Die findet man wieder und wieder. Ich kann nur erinnern an die Prophetin Hanna in Lukas 2, Vers 36. Es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamme Asa. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauenschaft an. Sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wir werden an diesem Morgen einige Biografien durchgehen, nur sie kurz betasten und werden eins feststellen, jeder ist einmalig. Vergleich dich nicht. Wir müssen nicht eine Hanna sein, wir müssen nicht ein Jesaja sein, wir sollen wir sein. Und nur, wir sollten unsere Bestimmung wahrnehmen, damit wir in ihr leben. Diese Frau ist hervorragend. Sie war verheiratet, nach 7 Jahren Ehe, Witwe, wie gesagt, nicht wie, aber ganz schön hart, ne? Und jetzt möchte man sagen, sie verbittert. Nach dem Motto, warum, Gott, hast du das zugelassen? Und im Gegenteil, die fängt an zu beten und Gott zu dienen durch Gebet. So, es gibt Leute, die möchten die Beziehung zu Gott pflegen, solange es in ihrem Leben gut läuft, beziehungsweise damit es in ihrem Leben gut läuft. Ich will diesen Aspekt nur mit reinfließen lassen. Bitte bau deine Beziehung nicht so auf zu Gott. Unsere Bestimmungen können sehr unterschiedlich sein. Gott lässt sich manchmal durch Leute verherrlichen, die durch sehr viel Leid gehen. Wenn wir mal an den Apostel Paulus denken, der also die Bestimmung hat, am Leiden Christi teilzunehmen. Und er hat die Beziehung zu Gott deswegen nicht aufgekündigt, sondern hat ihm weiter gedient. Was ist der Mann durchgeprügelt worden? Was war der Mann in Gefängnissen? einmal sogar gesteinigt und tot und dann wieder auferstanden und weitergemacht. Der ist durch dick und dünn in seiner Beziehung zu Gott geblieben. Und das wollte ich gerade mal unterstreichen. Jesaja sagt, ach, dass du die Himmel zerrissest und niederfährst und hilfst und zeigt seine starke Leidenschaft nach Gottes Gegenwart, damit Abhilfe geschaffen wird. Hanna wiederum dient Gott sein Dienst mit Gebet und Fasten. Ich weiß nicht, ob ihr diese kleine Schrift mal in der Hand gehabt habt von John Hyde, der Beter. Also die empfehle ich jedem, weil man einfach die verschiedenen Salbungen abspürt. Keiner von uns wird John Hyde sein, das war er und den gibt es nur einmal. Und eben weil Gott nur Originale schafft. Aber so ist es doch ein Reichtum, die verschiedenen Salbungen, die Gott gibt, auf Frauen, auf Männer, so ein bisschen wahrzunehmen. Für mich ist das immer, als wenn ich ein himmlisches Bilderbuch lese, wenn ich Biografien abtaste von Leuten, die mit Gott gelebt haben. Weil ich auch beobachtet habe, dass jede Salbung, die ein Mensch bekommt, einmalig ist. Sie ist nicht kopierbar. Man kann nicht sagen, oh, die Salbung von dem will ich haben. Und du wirst vergeblich dich danach ausstrecken. Gott hat für dich eine Salbung, eine übernatürliche Befähigung, um diesen Fachjargon zu erklären. Und die ist einmalig und die ist für dich da. Die heißt es zu begehren und durch Gottes Gegenwart reingeprägt zu werden in diese Bestimmung. Also bei John Hyde, hat mir besonders gefallen, wie ein auf einer großen Missionskonferenz, die er alljährlich durchführte, ein Sprecher aus England kam nach Indien und es war das erste Mal, er war als Sprecher eingeladen worden von Hydes Büro und dann hat man ihn gebeten, doch zuerst in der Missionsstation vorbeizukommen. Und dann machte da die Haushälterin auf und führte durch zum Büro. Und dann begrüßte er zum ersten Mal John Hyde und wurde eingelassen. Und dann sprachen sie nur ganz kurz, ein paar Minuten. Und dann sagte John, ach, wollen wir nicht noch beten? Und ging dann in einen Nebenraum mit ihm, ging auf die Knie und sagte, Vater, schön, dass du da bist. Und dann beschreibt dieser Gastsprecher, ich war noch nie so schnell in der Gegenwart Gottes. Einfach als er diesen Satz sprach, war sie da. Und dann haben sie eine ganze Zeit gebetet. Das hat ihn sehr beeindruckt. Und dann unterbrach John und sagte, gehen Sie nur zur Abendveranstaltung. Ich bleibe hier und bete. Und dann waren da ein paar tausend Leute zusammen. Und dann hat er dort gesprochen. Und er sagt, ich habe noch nie vorher und nachher mit solch einem Segen einen Wortdienst getan, wie in dieser Veranstaltung, und erklärte einmal die ganz spezielle Salbung von dem John, zum anderen aber auch, wie sich Dienste vernetzen können, wie plötzlich der Wortdienst so stark gesegnet ist, weil da sich was verknüpft hat im geistlichen Raum. Ich bringe noch einen dritten Mann hier mit rein, Lukas 2,25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. So, er hat also eine ganz bestimmte Gottessehnsucht, den Trost Israels. Wir wissen eigentlich, dass der Heilige Geist Parakletos heißt, Tröster. Aber er wartete noch auf einen anderen Trost Israels und das war der Messias. Er begehrte Gott und seine Gegenwart. Ich bin der Überzeugung, dass die Gegenwart von Gott das Attraktivste ist, was ein Mensch auf dieser Erde erleben kann. Und wir müssen darüber wachen, dass wir Gegenwart Gottes nicht imitieren oder kopieren. Das heißt, Gegenwart Gottes manipulativ mit gewissen Stimmungen versuchen darzustellen. Ich weiß, dass es im Menschen liegt, dass er, wenn er die Gegenwart Gottes mal erlebt hat, gerne Hilfsbrücken festhält. Und ich will euch das mal kurz mit einem kirchengeschichtlichen Abriss darlegen, weil ich habe immer gebetet, Gott, ich möchte Salbung von dir haben, aber ich möchte natürlich sein. Ich möchte der gleiche sein, wenn ich auf der Kanzel stehe, wie wenn ich privat mit jemandem spreche. Ich möchte nicht da irgendeinen so Knopf haben, der heilig und Gegenwart Gottes heißt und mich dann entsprechend verhalten, sondern ich möchte ich bleiben. Und da fiel mir auf, gerade in diesem Studium, wann werden Leute so komische Heilige? So unnatürlich, so unecht. Und ich muss sagen, ich habe ganz große Barmherzigkeit mit diesem Vorgang. In der Zeit, wo ich in der evangelischen Kirche war, wo ich auch meine Berufung bekommen habe, bevor ich dann ins theologische Seminar Berühr ging, da habe ich ganz viel gesehen, dass Leute einfach durch den Bau der Kirche, durch diese alten Gewölbe und die sakralen Einrichtungen und dem Erscheinen des Pastors in seinem Talar, das hat denen schon eine Gänsehaut gegeben. Dann haben sie sich schon Gott näher gefühlt. Obwohl das mit Gottes Gegenwart überhaupt nichts zu tun hat. Aber sie sind stimuliert. Und wenn sie die Kirche verlassen und den Talarmenschen nicht mehr sehen, sind sie recht einsam, was die Gottesbeziehung betrifft. Scheint so, als wenn er nicht da ist. So, was begehren sie? Sie begehren Stimulanz, weil sie die Stimulanz mit Gegenwart Gottes verwechseln. Ja, schreibt das ruhig auf. Weil das sind schon Weichenstellungen, über die man wachen kann, auch im eigenen Leben. Und ich bleibe da nicht jetzt bei den traditionellen Kirchen stehen. Ich könnte jetzt noch sagen über Weihwasser und. Ich will nur mal diesen Aspekt hervorheben. Es mag sein, dass einige Leute aufgrund eines Gotteserlebnisses diese Äußerlichkeiten dazu benutzen, über sie wieder zurückzukehren zu dem Erlebnis, das sie gehabt haben. Und deswegen auch in meinem Herzen Barmherzigkeit für sie. Und doch muss man klare Worte finden und sagen, das ist es nicht. Das ist Religiosität. Ist nicht Gegenwart Gottes. Und jetzt gehe ich mal weiter. Ich erinnere mich vor vielen Jahren an eine Gruppe, die aus der geistlichen Wurzel der Shaker kommt. Man nannte sie Shaker, weil sie die Gegenwart Gottes durch Manifestation symbolisierten. Ungefähr so. Und wenn sie gebetet haben, war das so. Und wenn man nachfragte, warum sie so machen beim Gebet, dann haben sie, sagen wir mal, fast, ja, das ist die Gegenwart Gottes, sagen sie dann. Das ist die Gegenwart Gottes. Ich fühle Gott so stark. Und dann, wenn man so auf einen ganz Volkstümlichen trifft, ich erinnere mich an einen Schwaben, der hat mir immer gesagt, wenn es nicht geschüttelt hat, dann war auch Gott nicht da. Aha, sage ich, ich verstehe. Ich versuche ja zu verstehen, wie wird der Mensch religiös, beziehungsweise warum hält er an gewissen Äußerlichkeiten fest, um darüber Gottes Gegenwart zurückzukriegen. Diese Leute hatten mal offensichtlich in der Gegenwart Gottes mancherlei Kraftwirkung erlebt, die sich dann manifestativ so äußerten. Und um wiederum in diese Gegenwart mit Gott zu bekommen, nutzten sie ihre leiblichen Reaktionen, ihre psychosomatischen Reaktionen auf Gottes Gegenwart, um wieder in Gottes Gegenwart zu kommen.
So wie bestimmte Leute sagen, ich brauche eine Barockkirche, ich brauche eine ordentliche Pfeifenorgel im Hintergrund, eine tiefen Bassschwingung, mein Resonanzfell im Magen berühren, dann, boah, dann, oh, dann bin ich schon drin in Gottes Gegenwart. So vereinfacht gesagt, empfinden die Leute. Die können es vielleicht gar nicht immer so formulieren. So, für sie ist das, jetzt bin ich in Gottes Gegenwart. Das, was sie vor Augen sehen, nimmt sie da angeblich mit rein. Ich gehe mal weiter. Als ich die Gemeinde übernahm, in der ich heute noch arbeite, das waren interessante Leute, so 25 Rentner, die sehr isoliert waren, 30 Jahre lang, waren sie über die 30 Jahre zusammen alt geworden. Die waren nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet nach Norddeutschland, kamen aus Bessarabien, wo es unter baptistischen Kreisen Erweckliches gegeben hat. Und bildeten dann in der Fremde so eine Art Enklave und hielten halt zusammen. Sie sprachen nicht ein reines Hochdeutsch, allein daran hat man sie erkannt. Und dann waren sie eben nicht von hier, sondern von drüben. Und darüber hinaus hatten sie dann auch noch einen anderen Frömmigkeitsstil. Und deswegen waren sie isoliert. Sie waren überhaupt nicht integrativ für die Leute, die dort wohnten. Kann ich alles verstehen und spreche auch kein Urteil drüber. Als ich da meine Antrittspredigt hielt und dann zum Gebet aufrief, dann heulten die beim Beten. Ich dachte, boah, was habe ich denn hier angerichtet? Und war erstaunt über die Reaktion. Ja? Nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Gottesdienst merkte ich, das ist ja gar nicht echt. Das ist ja ein seelischer Knopf, auf den die drücken. Und ich kriegte raus, als ich die Gemeinde kennenlernte, früher in Erweckungszeiten, als Gottes Gegenwart sehr stark war, war der Geist der Buße am Werk und dann heulten die über ihre Sünden und über das, was sie falsch gemacht haben. Aufrichtig, ein Geisteswerk, ja, der ja auch wirklich einen Menschen zum einen bringen kann. Und erlebten so die Gegenwart Gottes. So, und dann haben sie wie auch immer die Gegenwart Gottes wieder verspielt. Aber sie versuchten da wieder reinzukommen mittels Heulen. Und das waren Heulsusen, wirklich. Einerseits süß und herzergreifend und sagen wir mal, sie wussten nicht besser. Aber sie verloren alles andere, inklusive ihrer Natürlichkeit und Echtheit, bei diesem Vorgang in Gottes Gegenwart reinzugehen. Oh, ich habe die mal ausgeschimpft und gesagt, jetzt hört doch mal auf zu heulen. Ihr braucht Gott nicht beeindrucken mit euren Tränen. Ihr müsst euren Glauben auf etwas anderes setzen, um in seine Gegenwart zu treten. Kommen wir noch drauf. Naja, und dann, ich rück mal immer näher an unsere Zeit. Ich erinnere mich an einige Seminare, die ich bei Jugend mit einer Mission gehalten habe. Hier in Deutschland waren die immer zu erkennen an der Art, wie sie beteten. Herr Jesus, die schnalzten immer so in den Gebeten. Und das war Ausdruck von Hingabe. Ich fand das so süß. Ich kriegte dann auch die Persönlichkeit raus, die das geprägt hat. Ich verrate den Namen nicht. Und er ist wirklich ein Mann, der Gott kennt und mit Gott geht. Und die Leute, die von ihm gelehrt worden sind, wollten wie er in Gottes Gegenwart sein und gehen und übernahmen Äußerlichkeiten, um da reinzukommen. Verstehen Sie? Wir müssen diesen Herzensbetrug durchschauen. Ja, zurück ich immer näher, auch in eure. Ihr ahnt es. Ich erinnere an meinen Vorgänger, der unsere Bewegung leitete, ein fantastischer Mann Gottes, der bis heute trotz Rentenalter 70 Jahre oder 72 Jahre alt dem Herrn dient, Reinhard Ulonska. Als ich unter seinem Unterricht saß, sagte er frankfrei hinaus, ein Gottesdienst ohne Hammond-Orgel ist kein Gottesdienst mit Gottes Gegenwart. Das war seine Geschichte, seine Prägung. Hammond-Orgel ist ja so ein elektronischer Verschnitt einer Pfeifenorgel, um es mal vereinfacht darzulegen. Und in den 50er, 60er Jahren hat man tatsächlich also in Freikirchen dieses Instrument benutzt. Und die waren schon interessant, besonders mit dem rotierenden Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob ihr diese Technik noch kennt. Also den Ton herumwarf und dadurch einen ganz interessanten Sound entwickelt hat. Das war damals das Instrument schlechthin. Und man hat es damit verbunden, Gegenwart Gottes. Denn sie hatten Gottesdienste mit Gegenwart Gottes. Aber man nahm die Äußerlichkeiten. So, ich glaube, der Gedanke sitzt fest und tief. Ich war 1984, 85 durch die Führung Jesu reingekommen in den Dienst des Exorzisten oder in den Befreiungsdienst und hatte, wie ich dann später verstand, einen Zugang bekommen zu der Gnadengabe von Kraftwirkung, die man braucht, weil das geht in der unsichtbaren Welt nur um Kraft. Entweder bist du stärker oder der Dämon ist stärker und der Stärkere gewinnt. So habe ich mich nach dieser Gabe ausgestreckt und kam dann rein in den Dienst. Und dann fiel mir auf, als ich dann mit unseren Leuten betete oder sie segnete, fielen die um. Zuerst war ich erschrocken, weil ich kannte nur, dass Leute, die besessen waren, dann umfielen, wenn man mit ihnen betete. Jetzt fielen die eigenen Leute um. Und das habe ich dann mit ihnen untersucht, habe mich dann hingesetzt und gesagt, was hast du denn gefühlt, als du umfielst und wie geht es dir denn jetzt hinterher? Und so, ich bin da so ein Statistiker, ich will das immer wissen, wie sind die Zusammenhänge, was nützt das? Was kommt unterm Strich raus? Also fruchtorientiert. Und die Gemeinde war natürlich fasziniert. Mensch, endlich mal was Sichtbares. Und das Ganze eskalierte. Die freuten sich also bei jedem Gottesdienst aufs Umfallen. Das ging über ein Jahr und zwei Monate. Und wir waren natürlich schon aus dem Häuschen und dachten, boah, Gegenwart Gottes, die lagen wie die Fliegen. Und man fühlte sich irgendwie wie so ein Held und sagt, das ist Gegenwart Gottes. Aber während ich also da seelisch reagierte, war ich im Geist zunehmend unruhig und sagte dann der Gemeindeleitung, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso? Unsere Gottesdienste sind doch stark, sagten sie. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sprachen wir drüber, beteten drüber. Und dann in einem Treffen hatte ich so einen goldenen Satz bekommen. Vielleicht war es ein Wort der Weisheit oder einfach ein Wort der Analyse. Sie suchen die Gabe mehr als den Geber. Und das war also so wie Licht an und die Leidenschaft war sich einig, das stimmt. Zutiefst suchen wir irgendeinen Effekt einer Gabe, aber nicht mehr den Geber. Und dann sind wir eins geworden, das stellen wir ab. Nächsten Sonntag habe ich gesagt, ab heute fällt keiner mehr um. Und stellt euch vor, wir haben weiter auch Gebetsdienste gemacht, keiner ist mehr umgefallen. Wir haben es auch erklärt, warum. Wir haben gesagt, wir haben uns verirrt. Wir wollen die Gegenwart unseres Herrn und nicht die Gegenwart seiner Gaben fokussieren. Und die Gemeinde ist ja lieb gewesen, die hat wirklich tief Buße getan, weil ich glaube, dass es eine echte Verirrung ist, wenn man sich in die Gnaden und Gaben des Herrn mehr verliebt als in ihn selbst. Ich bin immer noch bei dem groben Gedanken, begehrst du Gottes Gegenwart, meine Beziehung zu Gott. Und nimm hier einfach mal in dieses große Thema ein paar Puzzle hier und da, wie sie jetzt gerade so im Redefluss kommen. Nach zwei Jahren haben wir gesagt, der Gemeinde, wir glauben, ihr seid jetzt gesund korrigiert. Wenn es denn mal geschieht, macht nichts. Muss euch nicht peinlich sein oder so, dass ihr zurückfallt in alte Wege. Und so ist es auch. Später, weiß ich, kam die Toronto-Zeit, Anfang der 90er Jahre. Und dann kam das sehr stark auch hier nach Deutschland rein. Ich war froh, dass ich eigentlich durch einen Prozess schon durch war und konnte dieses Ruhen im Geist eigentlich ganz gut von der Bibel her erklären. Kraftwirkung, dies und das. Aber auch gegensteuern sagen, Kraftwirkung baut nicht Gemeinde. Da braucht man mehr zu. Das ist nur eine Form der Gabe. Stellt euch vor, eine Gemeinde kommt nur zusammen unter
die Gabe von Krankenheilung. Das braucht keine Gemeinde. Wir brauchen das Werk des Geistes, das Wiedergeburten schafft. Wir brauchen den Glauben und das Blut, das Sünden reinigt und so weiter. Ne? So, man kann sich nicht um eine Gabe sammeln. Und schon gar nicht um Gaben, sondern man muss sich um ihn sammeln. Und wenn dann Gaben von ihm tätig werden, okay, das nehmen wir gerne mit. Ohne ihn, unseren Herrn, aus dem Fokus zu lassen. Ja, und dann gibt es dann Leute, die empfinden Gottes Gegenwart nicht bei Kirchenorgel, Hemdorgel oder so und so, sondern wenn da nicht die Musik wirklich gut gefetzt hat, komme ich mal zu uns. Oder ich denke mal an die Rituale, man muss es ja wirklich so sagen, ob in Gemeinden oder Konferenzen, wo immer ich auch so mit dabei bin. So, lieben Leute, jetzt treten wir in die Gegenwart Gottes. Alle springen auf an den Stühlen. Okay, also ich weiß, dass man, das sagt mir meine Musikerlaufbahn, im Stehen besser singen kann. Ne? Kann man besser atmen. So. Aber ich sehe, dass das schon zum Zwang geworden ist. Wer am längsten steht, ist der Heiligste. Merkst du, ich will einfach nur gegenhalten, gegen Mechanismen, die ganz symptomatisch ablaufen, je nach Gruppierung, je nach Prägung, überall dort, wo Gegenwart Gottes geschieht, was ja schon stark ist, was ja unser eigentliches Thema ist, geschehen auch Äußerlichkeiten. Und weil der Mensch Gegenwart Gottes so gerne mag, neigt er dazu, die Äußerlichkeiten als so eine Art Seelenbrücke zu nehmen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Oder wenn ich an das Hände hochheben denke, was ja alles seine Zeit haben kann. Alles hat seine Zeit. Knien hat seine Zeit. Auf dem Boden sein hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Ist okay. Nur, das ist nicht Gegenwart Gottes. Die Äußerlichkeiten sind nicht Gegenwart Gottes. Wenn ich das manchmal verdichte, es gibt ja ganz nette Veranstalter, die sagen mir dann, ja, Bruder Else, Sie können dann alles weitere leiten nach Ihrer Predigt. Ich erinnere mich an der Konferenz, waren 2000 Leute zusammen und dann kamen also ganz hingegebene, charismatische Leute und dann kamen die Leute nach vorne, also ich hatte mehrere Aufrufe. Die Musiker stürzten an die Instrumente und wollten jetzt den schönen, nötigen Background-Sound, der die Heiligkeit Gottes auch musikalisch darlegt, reinbringen. Und ich sagte ihnen, ihr braucht nicht. Wie kann denn ohne uns hier sich Gegenwart Gottes ausweiten? Also ich liebe Musik, also ich habe überhaupt nichts gegen Musik, weil ich selber viele Jahre in Bands gespielt habe. Aber ich rede von den Seelenknöpfen. Ich rede vom Unechten. Ich rede auch von Seelenmassage. Ja, jetzt natürlich, wenn ich da so mal gegenhalte, traut man sich jetzt kaum noch beim Segnungsteil zu musizieren. Aber ich bitte euch, wenn ich gegenhalte, in dieser Weise dürften wir auch nicht mehr die Hände heben, dürften wir ja nicht mehr aufstehen. Aber bitte, das wäre eine Überreaktion von euch. Ich will ja nur gegen den Mechanismus gegensteuern, gegen das, was angeblich unsere Seele als Gegenwart Gottes festhält oder legt, dass man das bitte wieder weglässt, damit Gegenwart Gottes in seiner Natürlichkeit stattfinden kann. Und wenn es dann eine Verhaltenskultur noch dazu gibt, mag sie geschehen, aber während die Verhaltenskultur läuft, entweder an den Musikteilen oder die Leute stehen auf Zehenspitzen, um Gott noch näher zu sein, wie auch immer das Ganze läuft
oder sie shaken oder sie fallen hin unter der Gegenwart Gottes. Dann sagen wir, ja, ist okay, lass das geschehen, das sind Randereignisse. Wichtig ist, dass Herz und Herz sich vereint. Ist das gut? So, betet um heilige Natürlichkeit und natürliche Heiligkeit. Es gibt einen Text, wo Salomo in 1. Könige 9, die Verse 3 bis 5, die Gegenwart Gottes begehrt. Für mich ein bestechender Wunsch. Ich meine, der Mann hatte ja im Verlauf der Jahre in seiner Position, ich würde sagen, er war damals sicherlich rein politisch gesehen König von Israel. Aber lasst uns auch mal neutestamentlich reden. Er war Gemeindeleiter von der Gemeinde Israel und er hat eine Kirche gebaut, Tempel. Und das war also schon ein Prachtbau. Mit sage und schreibe 20 Jahren waren sie dran und haben da investiert. Und die Leute haben damals auch was von der Baukunst verstanden. Gut, sie hatten keine Kräne und keine Radlader und so, aber ein riesen, granitfarbenprächtiges Bauwerk, das seinesgleichen suchte. Und wenn man diese Geschichte liest, finde ich Samuel bestechend. Als das fertig war, ist er nicht zur Tagesordnung übergegangen und sagte, okay, jetzt machen wir die Einweihung, sondern jetzt hat er seinen Schriftgelehrten Hausaufgaben gegeben und sagt, jetzt erklärt mir bitte, wie kriege ich da Gott rein. Ich will nicht einfach ein Gebäude einweihen, ich will, dass Gott da drin ist. Das mag ich an dem. Der hat Verlangen nach Gegenwart Gottes. Dem reichten nicht die Äußerlichkeiten, all die Schönheit und Pracht, die man ja äußerlich auch darstellen kann mit ein bisschen Architektenkunst und Geld, was er alles hatte. Er wollte Gott. Und dann haben die ihm den Tipp gegeben, nach alten mosaischen Gesetzen, die Priester müssen sich heiligen. Gut, das ist jetzt sehr alttestamentlich. Aber ich gebe euch mal jetzt hier einen ganz entscheidenden Tipp über Gegenwart Gottes im Leben eines Einzelnen und einer Gemeinde. Als diese Leute sich dann versammelt hatten, der Paralleltext steht, glaube ich, in 2. Chroniker 5, ab Vers 11, da heißt es dann, dass sich alle Priester ohne Rücksicht auf die Abteilung geheiligt haben. Und hinter diesem Begriff Heiligen stehen zwei Haupthandlungen. Seine Beziehung zum Nächsten in den Frieden bringen, in Ordnung bringen und seine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen. Das sind diese beiden Ebenen, da sage ich euch bestimmt nichts Neues. Und doch möchte ich es nochmal unterstreichen, denn es existiert eine Irrlehre unter bekennenden Christen, verschiedensten Freikirchen, dass man seine Beziehung zum Herrn jederzeit in Ordnung bringen kann. Man brauche nur seine Sünden bekennen zu ihm und das Blut Jesu Christi glauben und er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das ist nur ein Aspekt aus der Bibel. Das ist eine Irrlehre, dass ein Mensch glauben kann, weil er ein wiedergeborener Christ ist, könne er seine Beziehung ganz privat mit Jesus schon hinkriegen, während er, und jetzt kommt die Einschränkung, es sich gestattet, unversöhnlich gegenüber anderen Menschen zu leben. Die Bibel lehrt ganz klar mit einem Verhältniswort namens wie, also ein Entsprechungswort, vergib uns unsere Schuld, wie, entsprechend wie, auch wir vergeben unseren Schuldigen. Die Geschichte vom Schalksknecht ist genau ein Beleg dafür, der kriegt von seinem König alles erlassen. Das sind ja Millionen, die hätte er nie abarbeiten können. So ist es auch mit unserer Sünde. Kein gutes Werk kann die Masse unserer Sünden abarbeiten. So kommt der Gnadenakt, es wird vergeben, weil er darum bittet und wegen 3,80 Euro geht er seinem Nachbar an den Kragen, als der König davon hört, sagt er, kommt zurück. Die gesamte Schuld kommt auf sein Leben zurück. Das müssen wir begreifen. Wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, können wir nicht sagen,
das ist ein ganz privates Ding. Nein, ist es nicht. Heiligen bedeutet, seine Beziehung zum Nächsten in Ordnung bringen und entsprechend, wie wir Frieden haben gegenüber jedermann, Paulus sagte das mal so, Ende der Apostelgeschichte, soweit es an uns liegt, halten wir Frieden mit jedermann. Philippa erwähnt das auch nochmal. Und genau der hat es begriffen. Während er Frieden lebt gegenüber jedem, egal was du durchlitten hast, jedem, und alle loslässt und anfängt sie zu segnen, das heißt Gutes über sie zu reden, kannst du zu deinem Herrn kommen und sagen, Herr, vergib mir meine Lebensfehler. Und er wird es vergeben. Er wird es tun. Er ist treu und gerecht. Wir sind immer noch bei dem Thema, Gegenwart Gottes begehrst du sie. Und spätestens jetzt wird der eine oder andere sich fragen, was? Der Schuft, der mit einem anderen ins Bett gestiegen ist, mit dem ich jetzt geschieden bin und der seinen Unterhalt nicht bezahlt, was der mir an, ja, hat ja jeder seine Geschichte, unterschiedlichster Form. Und jetzt die Frage, wollen Sie den loslassen und wirklich die Gegenwart Gottes begehren? Begehrst du die Gegenwart Gottes wirklich? Das ist jetzt die Frage. Oder willst du dein Recht auf sauer sein und der soll mir mal unter die Augen kommen? Willst du das wirklich hergeben wegen Gegenwart Gottes? Oder willst du festhalten und Stimulanzen? So meine ich jetzt all die Seelenbrücken, all die religiösen Knöpfe, auf die wir drücken, um Gegenwart Gottes. Und dann musst du mit Stimulanzen leben. Und Stimulanzen sind nicht die echte Gegenwart Gottes. Du hältst etwas fest in deinen Mitmenschen und lebst auf einem schwächeren Niveau der Beziehung zu Gott, weil du die Gegenwart Gottes nicht wirklich begehrst. Denn wenn du sie wirklich begehrst, wärst du bereit, egal was dir widerfahren ist, alle Leute loszulassen. Alle. Und Gutes über sie zu reden, sie zu segnen. Schreib das auf. Wenn du irgendwas kapierst hier an diesem Morgen, halt es fest. Ich zehre selber auch von meiner Ausbildungszeit bis heute. Denn es gibt Zeiten, da wird einem gedient und später muss man sehr viel anderen Menschen dienen. So, freu dich über diese Zeit der Investition in dein Leben. So, Salomo kriegt das hin, dass alle 120 Priester, die hatten ja so eine Vermittlerstelle, ne, zwischen Gott und den Menschen. Priester, Hauptjob ist Fürbitte. Zwischen Gott und Menschen, die zusammenzubringen. Das ist deren Job. Und natürlich müssen die erstmal selber sauber sein, sonst fließt da nichts von Gott. Und deswegen sagt Salomo, heiligt euch, das ist das Ergebnis der Schriftgelehrten nach mosaischem Gesetz. Bringt eure Beziehung in Ordnung. Und dann mussten die Priester hin zu ihrer Ehefrau und sich da entschuldigen und dem Nachbarn Werkzeug zurückbringen. Und was weiß ich, was da alles so im Leben in den Beziehungen schiefgehen kann. Und dann sich selbst heiligen. Und dann waren die alle geheiligt, ohne Rücksicht auf Abteilung. Das bedeutet, wir sollten auch keine Abteilung machen, auch in der Gemeinde nicht. So sagen, das sind die ganz fromm, das sind die weniger fromm. Und wir, die können leben, wie sie wollen, hauptsächlich sie kommen und ihr Stuhl ist nicht leer oder so. Das kennt die Bibel nicht. Gemeinde ist ein Leib, sind Glieder und jedes Glied sollte gesund sein und leben und so die Gegenwart Gottes auch vermitteln. Dass wenn Leute, die von außen reinkommen, tatsächlich auch Gegenwart Gottes spüren. Und dann haben sie sich dahingestellt, 2. Chroniker 5, vielleicht lese ich es mal eben, so schnell finde. Und haben angefangen, Gott zu loben und zu preisen, dass er gut ist. So in diese Richtung, wie wir das auch kennen. Interessant ist aber der hebräische Begriff, dass ihre ganzen Stimmen wie eine Stimme klangen. Das ist im Hebräischen eine Tonierung, ein Tonierungswort im Sinne von sauberer Harmonie. Wer sich
musikalisch gebildet hat, kann feststellen, ob einer den Ton trifft oder fast trifft. Hier treffen sie alle den Ton. Das widerspiegelt auch ihre innere Reinheit. Der Mensch ist ja ganzheitlich, wie wir wissen. Und es geschah, ja, 2. Chroniker 5, 11, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilung zu halten. Und als die Leviten, und dann werden die Sänger, und dann werden also die Namen hier aufgezählt, an der Ostseite des Altars standen, und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann, dieser Begriff wird hier nur umschrieben, ein Turnierungsbegriff, wie eine Stimme hören ließen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompetenzimmel und Liedinstrumenten, Lob des Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Wir kennen dann diese Passage und die Priester und wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Da kommt die Herrlichkeit Gottes, da erfüllt sich der Wunsch von Salomo, sein Haus soll bitte Gegenwart Gottes haben. Aber man bedenke die Vorgaben. Wünschen wir uns wirklich Gegenwart Gottes? Und da möchte ich jetzt mal ganz praktisch werden, wo immer ihr mal Gott dient. Das eine ist euer ganz persönliches Leben. Haltet Frieden, soweit es an euch liegt, mit allen. Du kannst nichts dagegen machen, wenn dir einer schlecht gesonnen ist. Aber du kannst das Böse, was dir entgegengebracht wird, mit Gutem überwinden. So, wir glauben an den Gott, der gut ist, und wir wollen auch dieses Gute widerspiegeln. Und dann gibt es noch neben deiner privaten Ebene die Gemeindeebene. Und die Gemeinde hat eben auch eigene Gesetze. Die Gemeinde lebt Gegenwart Gottes gemäß ihres geistlichen Durchschnitts, gemäß ihrer gesamten Heiligkeit. Es mag sein, dass so ein paar ganz hingegebene Leute in der Gemeinde sind, aber ihre Hingabe entscheidet noch nicht über das Gesamtniveau an Gegenwart Gottes innerhalb der Gemeinde. Da geht es wirklich um das Verhalten der gesamten Glieder. Als Gott mir diese Einsicht zeigte, habe ich natürlich versucht, immer schön auszufegen und zu sehen, dass die Gemeinde sauber ist. Vor allen Dingen, dass sie Frieden hält untereinander, ihre Beziehungen gut sind. Und ich will es mal im groben Stil sagen. Einheit hat ja eine ganz große Verheißung der Bibel. Wenn zwei eins werden, was immer sie beten, Gott wird es geben. Also starke Gegenwart Gottes, auch Antwortskraft Gottes. Ich habe entdeckt, wenn wir im Rahmen dieser Einheitsprozesse in einer guten Verfassung waren, war die Gegenwart Gottes wesentlich stärker auf der Gemeinde, als wenn es irgendwie Querelen gab. Manchmal kriegt man davon nichts mit. Der Teufel weiß, dass Einheit im Geiste eine starke Gegenwart Gottes mit sich bringt und damit ja auch das Reich Gottes wächst. Und deswegen wird er versuchen, auch die Schwachstellen der Glieder innerhalb der Gemeinde eben in ihrem Beziehungsnetz zu stören, damit Neid, Eifersucht oder andere Missverständnisse die Beziehung belasten und man über den Nächsten, der nicht da ist, schlecht redet und so. Und all dieses Fehlverhalten betrübt den Heiligen Geist, schwächt die Gegenwart Gottes und der Teufel freut sich, wenn er Beziehungsebenen zerstören kann. Wenn ihr der Gemeinde Jesu dient, achtet darauf, dass nicht nur ihr selbst in Gegenwart Gottes lebt und sie begehrt, sondern erkennt, dass die Gesamtverfassung der Gemeinde wichtig ist, wie viel Gegenwart von Gott da ist oder nicht. Ich habe ja diesen übergemeindlichen Reisedienst recht früh bekommen, nach 2, 3 Dienstjahren, war 26, da ging das los und da habe ich in den Anfangsjahren unheimlich mit mir im Clinch gelegen, weil manche Gottesdienste, die waren, als wenn ich im Betonbunker predigte, also da geschah kaum was, da waren Ungläubige, aber keiner bekehrte sich oder keinerlei Wirkung von Gott Heilung oder so, oder war ich frustriert und ging immer mit mir selbst ins Gericht. Und der Teufel hatte so richtig Gelegenheit, mir zu sagen, dass ich überhaupt nichts taugt und was ich mir überhaupt einbilde, Gott zu dienen und wie vollmachtslos ich bin. Also das waren echte depressive Löcher, wenn ich von solchen Ortschaften wegfuhr. Und dann war ich wieder in einer anderen Gemeinde und da war der Himmel offen und man konnte wirken und die Gnaden austeilen und da fühlte man sich wieder wie ein Superheld und war ganz oben auf. Und dann schwankte ich fast 2,5, 3 Jahre, je nachdem, in welcher Umgebung ich Gott diente, auf und nieder. Und dachte aber dann auch wieder, wieso, Herr, ich habe hier genauso viel gebetet vorher wie da. Genauso gewissenhaft vorbereitet wie da. Und bin alle Menschen liebend reingegangen in den Dienst und war, wer ich bin, wie du mich geschaffen hast. Und doch sind die Ergebnisse so unterschiedlich. Also, dann merkte ich, dass ich bei diesem Vergleich offen wurde, einfach zu sagen, Herr, zeig's mir. Und dann kam dieses Bibelstudium über Einheit im Geist, über die Zusammenhänge von Einheit, und erkannte ich, ja, der Leib, die Gemeinde bildet einen Leib mit verschiedenen Gliedern. Und wenn diese Glieder untereinander verstritten sind oder in einem schlechten geistlichen Niveau leben und ich komme von außen dazu, dann ist es manchmal ganz schwer, etwas zu tun. Und wenn die Leute Vorbehalte gegenüber einen haben, warum auch immer. So Jesus, der ja nun alle Macht hatte und wirklich das Licht der Welt war und ist, während wir als trübe Funzeln da Imitation leben, der hatte auch diese Grenzerfahrung gemacht. Als er in seiner Heimatgemeinde diente, in Nazareth, da heißt es, er konnte nicht viel tun, wegen ihres Unglaubens. Und naja, lauter solche Einsichten, ich will die nicht alle darlegen, kam dann dazu, dass ich mir sagte, die Gegenwart Gottes hat etwas mit innerhalb der Gemeinde, mit dem Gesamtzustand der Gemeinde zu tun. Und wenn die es sich erlauben, sich untereinander zu behaken und Vorwürfe zu machen, schlecht zu machen, dann ist es ihr eigener Schaden. So, mit dieser Erkenntnis habe ich versucht, auch immer wieder zusammenzutragen und Leute und Versöhnung und so. Und solche Reinigungswochen, manchmal unter Fasten begleitet, haben Wunderschönes ausgelöst. Ich habe das bisher erst 3-mal erlebt, wo der Himmel so offen war, infolge der Einheit im Geist, dass alle, die unbekehrt waren, gerettet wurden in dem Gottesdienst, alle, die krank waren, gesund wurden, alle, die die Taufe im Heiligen Geist begehrten, ohne Hände auflegen, einfach Geist getauft wurden, man brauchte es nur aussprechen, dann geschah es. Also es war wie im Himmel. Wie im Himmel. Und ich habe dieses Niveau, also das mit dem 100% Gebetserhörung, das steht ja eigentlich nur Jesus zu. Nicht? Wir haben das Neue Testament, alle, die zu ihm kamen, wurden gesund oder alle frei oder so. Immer wieder er, 100%. Und danach sagt man, naja gut, jetzt ist er weg und jetzt sind da Einzelstatisten. Aber am Ende der Apostelgeschichte 5 finden wir tatsächlich auch diese 100% Gebetsantwort. Alle. Und die Verse davor sagen an, warum. Sie waren einmütig im Tempel zusammen, täglich zusammen, hielten alles gemeinsam. Und da war also eine starke Verschmelzung von Einheit im Geist. Und dann hieß es, dass ihre Leiter, wenn nur der Schatten über Kranke fiel, wurden sie gesund. Und lauter solche starken Auswirkungen. Und dann, das war Ende des 5. Kapitels, geht in Apostelgeschichte 6 ein kleiner Streit durch die Gemeinde. Die Apostel waren ein bisschen überfordert, nebenbei also auch noch soziale Dienste zu machen. Und sie waren ja eine internationale Gemeinde, Jerusalem, Handelsstadt, da waren Leute aus aller Welt zu finden. Das merkte man ja auch zu Pfingsten, als sie alle ihre Sprachen verstanden, durch das Sprachwunder oder Hörwunder. Und dann haben sie eine Gruppe griechischer Witwen vergessen bei der Speisung. Ne? So, man möchte sagen, oh, haben sie vergessen. Ne? Aber die haben gleich rassistisch reagiert. Also da sind die Nationen, ja, wenn es international läuft, sehr empfindlich. Ne? Das merkt man ja auch jetzt Irak und so, was da so läuft. Das ist sehr nationalistisch geprägt, die ganzen Reaktionen. Und dann haben die sofort innerhalb ihrer eigenen Gemeinde Mob geschürt gegen die Leiterschaft und gesagt, hier immer die frommen, dicke Gebete sprechen, aber hier unsere Witwen verhungern lassen. Man übertreibt dann ja auch gerne, um den Mob hinzukriegen. Und das war so eine echte Gemeindekrise in Apostelgeschichte 6, dass die Riesengemeindeversammlung, also erstmal Vorstandsberatung hatten und dann kamen sie auf die Idee, mit dem Diakonendienst Diakone einzusetzen, um am Wort und Gebet dran zu bleiben und sich nicht in den Sozialdiensten zu verstricken. War ja eine geniale Idee, war auch gut. Die Gemeinde ging auch mit. Aber was ich vermisse in dieser gesamten Geschichte ist, die Beziehung untereinander wieder in Ordnung bringen, im Sinne von vergebt uns, dass wir hier so rassistisch Unfrieden geschürt haben. Keine Vergebung, nichts dergleichen. Und das Ergebnis ist, die Einheit war beschmutzt, die Einheit war belastet und wir lesen hernach nicht mehr diese 100% Dienstantwort Gottes, weil die Einheit nicht wiederhergestellt war. Dann wurden nur noch Berichte von Einzelstatisten, Paulus, Barnabas, Silas und wie sie so hießen, die wurden dann berichtet. Und auch Paulus musste dann Mitarbeiter in Milet krank zurücklassen. Also irgendwo Einschränkung. Das gerechte Gebet vermag viel, aber nicht alles. So, und die Gegenwart Gottes ist also innerhalb einer Gemeinde ganz stark abhängig von der Einheit im Geist, im Rahmen der Gemeinde. Das wollte ich hier nochmal ganz kräftig unterstreichen. Ich weiß, bei uns ist es auch nicht leicht. Wir sind da so bei 500 Leute plus Gäste und es wird ja anonym. Und man kriegt die Leute nicht mehr so in ihrem Privatleben mit. Ne? Und ich bete immer mit meiner Leiterschaft, Herr, wenn hier Sünder sind, lass es nicht lange im Verborgenen. Und so ist das. Meine Frau führt Statistik, wenn dann Leute dazukommen oder so, oder durch Umzug oder durch Bekehrung und so, und die kommen durch die Lehre, wissen um die Grundlagen von Einheit im Geist, wenn da einer in Ehebruch lebt, das bleibt nicht lange verborgen. Nach 4, 5 Monaten, das war das längste, wenn da einer in Kinderpornografie drin hängt, kommt raus am Internet, zack, steht die Polizei vor der Tür. Wenn da einer in Finanzbereichen unsauber ist, fliegt auf. Wir warnen die Leute, bei uns Mitglied zu werden. Sie können nicht lange schwerwiegende Doppelleben führen. Es wird offenbar, weil wir das vom Herrn erbeten haben, damit die Gemeinde in ihrer Salbung nicht so beschmutzt ist. In der Gegenwart Gottes nicht so beschmutzt ist. Wir sagen, du kannst dazukommen, du kannst dich hineinbegeben, die Einheit im Geist dieser Gemeinde, damit Gegenwart Gottes wirkt, aber du kannst auch ein Blockierer sein. So, jetzt habe ich viele Worte gemacht. Willst du was aufschreiben? Ein paar Kernsätze. Die Einheit im Geist bildet die Grundlage für die Kraft der Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Epheser 4, Vers 3, wenn du einen Bibelvers brauchst. Siehe Apostelgeschichte 5, letzten Verse, und Apostelgeschichte 6. Dann habt ihr die beiden Schriftquellen notiert, die ich jetzt gerade zitiert habe. Das gesamte Arbeitsergebnis, was Gegenwart Gottes betrifft, halte ich also ist eine Fleißarbeit. Epheser 4, Vers 3 steht das. Befleißigt euch, die Einheit im Geist zu bewahren. Und ich weiß ganz genau, was der Geist Gottes will. Er will Frieden haben mit allen. Nächstenliebe und die Gottesliebe und sich selbst. Das ist ja das höchste Gebot. Und die Einheit im Geist will genau das. Selbstannahme, Nächstenannahme und Gottesannahme. Das sind die drei Ebenen, die der Geist leben. Befleißigt euch, die Einheit im Geist zu leben. Und so achte ich drauf, dass Spannung, wenn es irgendwie nicht geht. Ich gebe folgende Regel mit, wenn Leute aufgenommen werden in unsere Gemeinde. Ich sage den Leuten, es existiert in dieser Gemeinde folgende Belehrung. Weil wir, so gut es geht, die Einheit im Geist auf einem hohen Niveau halten wollen. Erstens, redet nicht Schlechtes, Negatives hinter dem Rücken anderer Gemeindemitglieder. Zweitens, wenn du mit jemandem, meinetwegen nach dem Golf oder wie auch immer, wir haben noch einen Kaffee und ein Restaurant und so, wenn ihr da zusammensitzt und es kommt das Gespräch auf über ein anderes Gemeindemitglied in einer negativen Weise und du wirst damit informiert, erinnere den Betreffenden an diese Regelung und sag, dass du nicht interessiert bist, negative Dinge über ein Gemeindemitglied zu hören. Drittens, wenn jemand das wiederholt tut und du es möglich machen kannst, diese Person mit dem Gemeindemitglied, über das er schlecht redet, zusammenzubringen, tu es gleich. Indem er dann sagt einfach, so, also jetzt hast du mir zum dritten Mal was Schlechtes über die Person gesagt. Komm, lass uns mal eben jetzt zusammen hingehen. Sag's ihr mal selber. Ja. So, ich meine, man kann den Leuten viel sagen, es garantiert nicht die Umsetzung. Die Leute tun ja doch, was sie wollen. Aber man muss es zumindest aufstellen, eine Weisung und den Sinn vermitteln, warum man diesen Beziehungsfrieden haben will. Man möchte, dass die Gegenwart Gottes bleibt. Und so kämpfen wir mit hohem Fleiß hin und her. Und es gibt, der Teufel hat immer schwache Glieder, hat immer eine Turbulenz, die er reinbringt. Manchmal dumme Dinge. Ich erinnere mich an einen Konflikt, war 2 Wochen alt. Da hat eine junge Mutter ihr Kind bei einem Gemeindemitglied abgegeben, bei einer Frau, mit der Bitte, ob sie auf das Kind aufpassen könnte, 1,5 Jahre alt. Sie müsste mal nach Hamburg rein, ein paar Sachen regeln. Und wie so Gemeindebeziehungen sind, und sie hat das auch getan. So, und dann wollte sie ihr Kind abholen und dann stellte sie fest, dieses Kind hatte also einen eingeklemmten Finger und war also in die Tür reingekommen und ganz blau und sie sah, das Kind hat sehr viel geweint und sie liebte ihr Kind über die Maßen und war jetzt sauer, dass die Vertrauensperson nicht in der Lage war, auf ihr Kind aufzupassen und trug diese Bitterkeit im Herzen. Solche Dinge können einfach, ich rede aus dem Gemeindealltag, können einfach geschehen und dann sitzen sie da im Gottesdienst und sollen nun anbeten, ja? Und die andere, als sie dann hörte, dass sie so sauer war, weil die hat es ihr nicht direkt gesagt, sondern hat es jemand anderen gesagt und der andere hat ihr gesagt, wie das so läuft. So, und dann sagt sie, also das ist nun der Dank, sie hat sich ja entschuldigt, dass dann mit dem und so, und die hat die Entschuldigung nicht angenommen und redet noch schlecht über mich, über andere. Und jetzt, sag mal, komm, jetzt stehen wir auf und beten an. Ne? Das greift nicht. Das greift nicht. Das betrübt den Geist. So, und ich sag mir, lieber 72% Einheit im Geist in der Gemeinde als 15 oder 10%. Wisst ihr? In diesen Ebenen kämpfen wir und ich komme manchmal rein in Situationen, wo ich sage, das ist absolut runtergewirtschaftet, was die Einheit im Geist betrifft und entsprechend auch schwach die Gegenwart Gottes. Auf der anderen Seite gibt es dann wiederum Umstände, wo man sagt, boah, die haben was begriffen, die kennen das Wort, achten auf die Umsetzung, da ist ein höheres Niveau an Einheit im Geist und es ist leichter zu dienen. Es ist leichter zu dienen. Nicht selten, habe ich festgestellt, sind es auch Gemeinden, die durch schwere Zeiten gingen. Todesfälle, Unglück, andere Turbulenz. Einfach, wo das Leid die Gemeinde in einen Fürbittverbund schweißte, sodass sie zusammen das Angesicht Gottes bestürmten, um auf dieser Ebene dann dem Herrn neu zu begegnen. Okay, ich würde fast sagen, ich lasse mal diesen Gedanken. Begehrst du Gottes Gegenwart? Weil ich davon ausgehe, dass ihr Leute seid, die das tut. Aber ich habe euch vorrangig jetzt mit den Randergebnissen ein wenig vertraut gemacht, dass ihr die Gegenwart Gottes nicht imitiert. Egal, wie ihr jetzt in eurer christlichen Kultur geprägt seid, mag ja sehr unterschiedlich sein. Und bitte auch den Nächsten nicht verurteilt, wenn er eine andere Kultur hat. Entscheidend ist die Gegenwart Gottes.
weiß, mich sprach mal ein Ältester an in einer Gemeinde, da war auch Anbetungszeit, Gottesdienst, und ich hatte mich vorbereitet für den Gottesdienst, aber während der Anbetung kamen neue Ideen für die Predigt. Das empfange ich öfters. Und dann hole ich mein elektronisches Notizbuch raus und setze mich hin und fange an, diese Gedanken festzulegen. Und dieser Mann, der hat sich darüber so geärgert, dass der Präses einer ganzen Bewegung so ehrfurchtslos, während alle anderen in heiliger Haltung waren, sich verhielt, dass sie also echte Glaubensprobleme bekamen. Verstehen? Also man hat so seine Raster, in denen man beobachtet und denkt. Und ich konnte sie verstehen, ich hatte mich ja mit dem Thema beschäftigt und entschuldigte mich bei ihr, dass ich ihr zum Anstoß geworden bin. Denn in Römer 14 steht, die Starken im Glauben sollen den Schwachen im Glauben nicht zum Anstoß sein. Aber man kann es nicht allen Menschen gerecht machen, besonders wenn man nicht weiß, wie stark oder schwach sind sie, gerade als Gastsprecher, sondern bin ich einfach ich und gehe dem sinnvollen Gedanken nach inmitten der Anbetung und preise Gott, dass durch die Anbetung solche Ideen in meinem Herzen aufgestiegen sind. Ne? Ja, ihr merkt, das ist alles gar nicht so einfach, nicht? Da ist Gott, da ist ein Mensch und da ist ein Menschenverbund. Das Ganze nennt man Gemeinde. Und jeder hat seine Prägung und will nun seine Prägung beim anderen zur Bestätigung wiedersehen und wiederentdecken. Und das Ganze nennt man dann konform laufen, uniform handeln. Und dann nimmt man auch gegenseitig Sprachvorgänge auf und prägt sich gegenseitig. Und wehe den Leuten, die dann nicht über den eigenen Gemeinderaum gucken, die werden wirklich krank. Ja, Verhaltensweise. Ich spreche dann gerne von dem biologischen Vergleich, Inzucht macht krank. Man muss auch mal über die eigene Gemeinde rausschauen, muss sich befruchten lassen, sehen, dass woanders Impulse reinkommen. Ich achte auch darauf, dass unsere Pastoren unsere Bewegung immer wieder von außerhalb Impulse kriegen. Auf den Pastorenkonferenzen lade ich ganz bewusst Gastsprecher ein, die nicht zu unserer Bewegung gehören, damit sie von woanders andere Verhaltensweise hören. Das macht das Herz weiter und lässt auch so ein bisschen durchschauen, in welchen eigenen Prägungen man ist. Und Prägungen sind nicht zu unterschätzen. Ich muss da noch mal ein Rotstift ansetzen, was das Thema Gegenwart Gottes betrifft. Ich will euch ein Beispiel bringen. Es mag an mir liegen, ich bin jetzt 48 Jahre, dass ich vielleicht nicht mehr so schnell in der Umstellung bin, aber bei höheren Beträgen und komplizierteren Finanzentscheidungen beobachte ich, dass ich immer noch in D-Mark rechne, um ein Gefühl zu kriegen. Was gibst du da jetzt gerade aus? Obwohl ich jetzt schon also knapp anderthalb Jahre in Euro denke, ist das Empfinden, die Prägung, das Gefühl von D-Mark immer noch bestimmend. Immer noch, ne? Ältere Generation ist wahrscheinlich stärker. Oder geht euch das auch so hier? Einfach so vom Feeling her, ne? Und jetzt bitte ich euch, das ist D-Mark-Prägung. So, und jetzt kommt, wie verhalte ich mich in Gottes Gegenwart? Prägung. Merkst du? Da hörst du vielleicht an diesem Morgen, Mensch, komm, sei mal locker. Lass dich mal hinterfragen. Das ist nicht der letztgültige Wert. Es gibt noch einen Euro-Wert. So, und jetzt kommen andere Aspekte und du sagst, ja, hier oben stimmt, ja, kann ich denken, kann ich rechnen und so weiter. Aber was wirst du leben? Was wirst du innerlich weitere Verhaltensschritte und dann ist die Rückfallquote hoch, dass man doch wieder gerne auf eine Art Verhaltensstütze zurückgreift, die einem versprochen hat, Gegenwart Gottes zu vermitteln. Kommt das rüber? So, ihr dürft gerne noch eine Frage stellen zu diesem Thema und dann machen wir eine Pause. Bitte.
Habt ihr die Frage verstanden? Kannst du das noch mal lauter sagen?
Reingehst, spürst du dann schon vorher, dass die Einheit nicht da ist, oder erst dann, wenn die Gegenwart Gottes nicht kommt?
Es sind zwei Ebenen, die ich bei mir beobachte. Das eine ist tatsächlich, dass ich auch im Geiste spüre, wie viel Gegenwart Gottes da ist. Da kriegt man auch eine geübte Wahrnehmung über die Jahre. Das andere ist, dass ich selber auch immer wieder unter Beschuss stehe. Es gibt ja in der unsichtbaren Welt jemand, der mich aus der Einheit einer bestehenden Gemeinde raushalten will, dass ich als Fremdkörper diene. Gott aber möchte, dass ich ein Teil der bestehenden Gemeinde werde, wenn ich von außen reinkomme. Ich achte auch immer das Prinzip der bestehenden Leitung, ordne mich bewusst unter, damit ich ein Teil werde von dem. Und sage, Herr, ich möchte dienen, was du vorbereitet hast, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn man da ständig im wechselnden Einsatzstellen ist, in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Konfessionen auch, kannst dich einfach nur lenken und leiten lassen. Was kann ich jetzt hier tun, was kann ich da tun? Und manchmal sind es bombastische Dinge fürs Auge, manchmal hat man ja eine, ist nicht, aber es sind Kettenreaktionen, die sich dann auslösen und erst später zeigen. So, ich, von Effekthascherei bin ich wirklich geheilt. Ich möchte einfach dienen, das, was da ist, was Gott gegeben hat. Aber damit das nicht geschieht, erlebe ich Folgendes, dass der Verkläger der Brüder und Schwestern, wie es in der Schrift heißt, dass der versucht, mich aufmerksam zu machen auf Verhaltensweisen der Gemeinde, auf wie lebt sie und wie ist der Begrüßungsdienst und wie sind die Leute vorne drauf. Und ich spüre richtig, wie er mich angreift mit dem feurigen Gedankenpfeilen, dass ich mich festmache an den Dingen, die nicht laufen, die nicht gut sind, und dann selber so eine Art Vorteil oder Verklägerschaft in mir aufbaue. In den Anfangsjahren habe ich das nicht durchschaut. Ich dachte, ich bin nur ehrlich in meiner Analyse von dem, was ich sehe und wahrnehme. Aber dann habe ich begriffen, dass er es ist, der mich auf die Schwachpunkte dieser Gemeinde aufmerksam macht, um in mir Stolz oder Überheblichkeit oder Distanz zu verursachen. Und das wirst du auch erleben. Vielleicht gestern Abend hast du mich zum ersten Mal gesehen und dann geht das schon los. Also etwas, was sich gegen mich stellt. Bestimmte Dinge, die dir an mir nicht gefallen, Sympathien, Wellen und, und. Der Teufel versucht grundsätzlich die Einheit im Geist zu verhindern und versucht Vorbehalte und Abwehrmechanismen zu aktualisieren, damit es nicht zu einer Einheit im Geist kommt. Das läuft wohl sowohl für mich als Sprecher, als auch bei dem Empfänger, dieser Prozess. Und ich spreche das mal einfach aus. Danke für die Gute.